Bam und herzlich willkommen zur nächsten Folge des 125er Champs Podcast, mittlerweile Folge 37. Und da ihr unseren Podcast eifrig verfolgt, wisst ihr ja, wir reden heute über Motorrad-Kuriositäten, die es in Deutschland gar nicht gibt. Bei mir ist wieder mein Co-Host und sehr geschätzter Kollege Moritz.
Seid gegrüßt, ich freue mich wieder dabei zu sein, heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema, wie ich finde, um mal so ein bisschen über den deutschen Markttellerrand hinauszuschauen, Jens.
Genau, das wird sehr, sehr spannend. Schön, dass du dabei bist und ich würde sagen, wir spannen unsere HörerInnen gar nicht länger auf die Folter, sondern legen gleich los mit ein paar einleitenden Worten, weil das Coole ist ja so, wenn man sich den deutschen Markt anguckt, so eine 25er und so weiter, alles diese A1-Klasse für den Motorradnachwuchs. In ganz vielen Ländern ist aber auch diese Klasse so ein bisschen mehr Fortbewegungsmittel, da gehören die 125er quasi eher so zur Mittelklasse. Und das heißt natürlich auch, wenn man das Ganze nicht als Fortbewegungsmittel so für den Spaß nehmen möchte, ich weiß, viele von euch da draußen fahren 125er auch ganz normal im Alltag, sondern in ganz vielen anderen Ländern dieser Welt geht zum Beispiel ein 125er auch als ganz normales Transportmittel durch. Und da wären wir jetzt schon beim ersten Bike, das ich euch mal präsentieren möchte, was auf den ersten Blick ganz schön cool aussieht, weil es ist ein Naked Bike. Hast du einen Tipp, welche Firma das sein könnte? Ich sag mal so, der KTM-Konzern ist nicht weit.
Ah, okay. Also dann wird es was Indisches sein.
Ah.
Von Bajaj.
Bajaj, genau. Von Bajaj habe ich ein Naked Bike für euch, das gar nicht so schlecht aussieht. Also hat eine ziemlich coole zyklopische Frontlichtmaske da, Upside-Down-Gabel, hat noch einen Spritzschutz über dem Hinterrad und so weiter. Und zwar in zweifacher Form, nach vorne zum Zentralfederbein, nach hinten, damit der Rücken nicht nass wird. Kurzes Heck dafür und so. Also das Ding sieht richtig cool aus und hört auf den Namen Pulsar NS125.
Aha, okay.
Also nie gehört, ne?
Habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Kürzel für den deutschen Markt, wollte ich mal anmerken.
Genau, das auch. Aber da, wir lassen das politisch jetzt mal außen vor und müssen erstmal hier an dieser Stelle dicke Ghetto-Faust an unseren Ex-Praktikanten Max Jakobsen rausschicken. Also Grüße gehen raus nach Hamburg, lieber Max. Ich hoffe, du hörst zu, weil der Max hat für uns federführend praktisch die Redaktion zu dieser Folge übernommen als Praktikantenarbeit. Also das erwartet euch, wenn ihr bei uns auch mal ein Praktikum machen solltet.
Bewerbt euch.
Und er würde natürlich auch hier mitreden. Er ist aber schon wieder weg. Wir konnten später erst aufzeichnen. Er ist praktisch schon wieder weg, hat ein einmaliges Praktikum hier gemacht. Max, deine Folge, die Bikes, die du rausgesucht hast, dafür nochmal ein ganz liebes Dankeschön. Und damit zurück zur Bajaj Pulsar NS125, ein Naked Bike. Wie nicht anders zu erwarten, haben wir natürlich einen 125 Kubik großen Motor. Wenn wir ganz genau sind, 124,45 Kubikzentimeter, aber so viel Zeit muss natürlich sein. Und da merkt man dann schon, ich sag's mal so einleitend vorweg, wir bewegen uns hier so ein bisschen in der Budget-Klasse. Nicht Bajaj-Klasse, sondern Budget-Klasse. Also wir bewegen uns da, wo das Portemonnaie eher immer weint und nicht vor Freude strotzt. Ja, wo man mehr Pfennige findet oder Cents oder sowas als irgendwelche Euros. Weniger Scheine, mehr Münzgeld.
Okay.
Das heißt, wir haben ja natürlich auch jetzt keinen fancy, wassergekühlten High-Performance-Motor, sondern grundsolide, bodenständige Technik, luftgekühlter Einzylinder, Viertaktmotor.
Was leistet er denn, der Gute?
Genau, das ist nämlich jetzt die kleine Krux bei der Sache. Deswegen habe ich so ein bisschen so, ja, ihr müsst nicht so viel bezahlen, dafür kriegt ihr auch so ein bisschen weniger Leistung. Das muss man ja mal festhalten. 125er, 15 PS dürfen sie ja haben, ne? Das ist so der Leistungscut. Die Bajaj schafft es so auf 8,83 kW.
Oh.
Jetzt denkt ihr euch natürlich so, ey, du scheiß 125er Podcast-Erzähler, sag uns doch gleich, wie viel PS das ist. Ihr müsstet jetzt einfach mal 1,36 im groben Mal nehmen. Dabei kämen ungefähr 12 PS raus. 12 PS bei 8500 Umdrehungen leistet die Bajaj Pulsar NS125, abgerundet durch einen Drehmoment-Peak, der es mit den höchsten Gipfeln in Indien nicht aufnehmen könnte. Und zwar von 11 Newtonmeter bei 7000 Umdrehungen.
Okay.
Oder sagen wir es böse, dieses Motorrad freut sich gerne über flache Straßen und wenig Zuladung. Aber davon soll es ja in Indien auch einige geben. Du wolltest was sagen?
Ja, man wäre wahrscheinlich dann in der Freundesgruppe hier in Deutschland das Schlusslicht, so mit der Leistung.
Genau, also je nachdem, wo man fährt und wie lang die gerade ist und so weiter. Ne? Also das ist so, bergab ist halt cooler als berghoch. Das können wir halt mal festhalten.
Ja.
Vor allen Dingen von dem Hintergrund, und das ist das, was ich vorhin schon sagte, so, wir reden ja über so ein Motorrad, das so eher aus der unteren Preisregion kommt, da anzusiedeln ist. Das heißt natürlich auch, wir müssen jetzt beim Gewichtesparen nicht unbedingt gucken, ob es jetzt ganz easy peasy leicht wird. Also Gewichtesparen heißt nicht irgendwie Bankdrücken und so weiter, sondern wie viel wiegt das Ding, ne? So. Wenn ihr Bankdrücken macht, ist ja mehr cooler eigentlich so fürs Flexen vor den Freunden. Hier wird nicht geflext, sondern ist irgendwie so ein Anti-Flex, eher so 145 Kilo Leergewicht.
Oh, okay.
Alter Verwalter. Also, um es positiv zu sagen, wir sind ja Journalisten, wir können ja auch nett sagen, sehr solide gebaut.
Genau, stabile Bauweise.
Genau, ja. Stabile Bauweise. Also ihr fahrt nicht schnell, aber ihr könnt einfach wahrscheinlich drei oder vier Menschen draufpacken und noch...
Ey, vielleicht ist es genau dafür konzipiert.
Ja, genau, aber dafür fehlt der Gepäckträger. Aber egal, die Sitzplätze sind jetzt auch nicht so groß, aber ich glaube, die steckt ordentlich was weg. Es gibt 12 Liter Tankinhalt. Beim Verbrauch, der wahrscheinlich irgendwas um 3 Liter liegt oder sowas, also auch Pillepalle, kommt ihr weit mit. Und man merkt halt dem Motor schon so ein bisschen das Alter an. Fünfganggetriebe.
Fünfgang.
Genau, also ist praktisch die Drehfreude in einzelnen Gängen, muss man dann ein bisschen länger ausnutzen. Könnte einem auch irgendwie auf die Füße fallen, wenn man versucht, mit seinem Kollegen auf der R125 vom Yamaha Schritt zu halten, der dann schon längst 3 Dörfer weiter ist. Aber egal, dafür hat man das Gesicht immer im Wind, weil es ein Naked Bike. So, und jetzt sind wir natürlich bei der Sache, wo ich vorhin schon angefügt habe, so, da wird es ein bisschen günstiger hier. Ich muss natürlich mit euch auch über den Preis reden. Jetzt, Moritz, machen wir ein kleines Ratespiel.
Ja.
Was kostet der Schleifer?
Puh, was willst du für den Eimer verlangen? Also,
Was bist du denn bereit zu zahlen? Komm, mach mal ein bisschen auf Basar hier, komm.
Ja, mach mal 80, oder? Hier, wie heißt der Händler bei Baris Ferraris, der mal 80 Euro für alles bietet? Okay,
damit habe ich jetzt nicht gerechnet, also, ja.
Ich habe leider den Namen nicht im Kopf, Grüße gehen raus, aber ja, genau. Was weiß ich, 2000 Euro.
2000 Euro zum ersten und ich sag, da kannst du noch über 1000 Euro theoretisch in Leistungstuning investieren, wenn das erlaubt wäre.
Nee.
Pass auf, also das Ding kostet in Indien, da gibt es ja den Rand, also nicht den Rand, den man halten soll, sondern die Währung heißt so, kostet 98.400 Euro.
Okay.
Also man braucht in Indien halt ein prall gefrolltes Portemonnaie, wenn man nicht mit Karte bezahlt, was in Indien eh jeder macht. Umgerechnet wären das 958 Euro. Also unter ein Tausi für eine neue 125er.
Das
und ich
ist
finde,
Kracher.
Da wird es dann schon mal sehr, sehr interessant. Weißt du, weil, also neu, gibt es aber in Deutschland eben nicht. Und wenn man sie nach Deutschland importieren würde, ich weiß nicht mehr, ob sie eine Euro 5 Rumlegation hätte oder hat, da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen Hand anlegen, etc. Man muss das Ding rüber schaffen. Der Händler will was verdienen, der Importeur will was verdienen. Also da würde ich sagen, steht aller Wahrscheinlichkeit eine satte 2 davor und dann noch ein bisschen. Aber solltet ihr in Indien sein und sagen, komm, ich mache da so ein bisschen Indien Roadtrip und so weiter und ich will nicht unbedingt eine Enfield fahren, die Bajaj Pulsar NS 125 würdet ihr für 958 Euro umgerechnet von Rand in Euro bekommen. Und ich muss dafür sagen, da würde ich jetzt auch 145 Kilo Lebensgewicht, finde ich da so, oh, gar nicht mehr so schlimm.
Ja, du warst doch schon mal in Indien, oder? Wie ist denn da deine Einschätzung? Kommt das da gut an, so ein Motorrad? Weil es hat ja schon so ein bisschen diesen europäischen Flair, wenn ich es mir so angucke.
Genau, also es sieht so ein bisschen so Suzuki-gresk aus, möchte ich mal sagen.
Genau,
so,
es erinnert mich an so alte, ältere Japaner, so
genau.
Um die 2010er Jahre.
Ja, man muss wirklich sagen, je nachdem, wo man in Indien ist, ich war damals halt nur so in Metropolregion und da zählt einfach die pure Nützlichkeit eines urbanen Vehikels am meisten. So, weil die meisten Roller werden wirklich zu zweit oder zu dritt gefahren. Die haben dann an der einen oder anderen Seite, also je nachdem, wie man hinten drauf sitzt, immer noch so einen Fußschutz, weil die Inder sitzen in der zweiten Reihe oder InderInnen, also alle Passagiere sitzen in der zweiten Reihe immer mit den Füßen zu einer Seite hängend. Also je nachdem, wie das dir lieber ist, nach links oder nach rechts. Aber die meisten sind nach rechts. Also du packst die Füße nicht so quasi, wie es der Fahrer auch macht, über die Mittelstrebe quasi oder am Tank vorbei vom Motorrad halt, über die Taille halt, sondern du packst die auf eine Seite. So, das ist halt bei denen so gang und gäbe. Und dann gibt es natürlich auch tausende Top-Cases-Varianten da hinten und so. Also der Nutzwert steht eigentlich, wenn du dir ein Fahrzeug leisten kannst, über allem.
Mhm.
Und da würde ich dann behaupten, wenn ich die Bajaj Pulsar NS125 angucke, hey, cool, aber nutzwerklastig geht da noch deutlich mehr. Von daher würde ich vermuten, dass das jetzt kein Top-5-Modell in Indien ist.
Gut, dann...
Aber deins ja vielleicht jetzt.
Meins vielleicht schon, weil meins ist schon so ein bisschen mehr auf Utility getrimmt, würde ich sagen. Wir bleiben weiter so in der Region Asien.
Mhm.
Wir geben uns jetzt aber mal nach China.
Okay.
Das ist ganz lustig, weil eigentlich geht es hier um einen japanischen Hersteller, Honda, mit der Square X 125. Die wird allerdings nur in China angeboten aktuell. 125 Kubik, Viertaktmotor, 9,5 PS.
Oh, und das war lahm.
Ist lahm.
Ich dachte, ich wäre schon so in untere Region, aber du sagst hier noch, bah.
Ja, aber hier steht auch der Nutzwert über allem. Ich meine, wenn man das Ding mal anguckt, das sieht wirklich aus wie aus so einem Sci-Fi-Film, Cyberpunk, ganz fancy Frontscheinwerfer mit so 5 Schlitzen und in einem Rechteck vorne. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Ist 122 Kilo fahrfertig schwer.
Also man kann so ein bisschen sagen, es sieht so optisch so ein bisschen so aus wie so ein eigentlich normaler Roller, dem man die komplette Verkleidung weggenommen hat, weil
ja.
man sieht auch die Gabel vorne und so, aber ja, aber erzähl ruhig weiter. So. Also mach uns mal neugierig hier.
Genau, das Witzige ist, auf der Honda China-Webseite wird das Ding so für Angler und sowas angepriesen. Also für Leute, die gerne in der Natur Sachen machen.
Natürlich.
Zum Beispiel Fischen. Weil man da eben auch hinten noch so ein Feschbarbrett ausklappen kann irgendwie. Also es ist schon ganz, ganz witzig gemacht. Halt voll das Utility-Ding, futuristic. Genau, wie gesagt, 122 Kilo fahrfertig, also ein bisschen leichter als deine Bajaj.
Mhm.
5,7 Liter Tankinhalt haben wir. Stufenlose Variomatik natürlich.
Mhm.
Und genau, Gepäckträger, Klappsitz und Klapptisch, pardon. Also wirklich
also
alles.
Also Klappsitz ist ja schon cool, aber Klapptisch, also was kommt als nächstes? Der Klappspaten denn und dran
ja,
ist oder so?
Ja, du kannst vielleicht hier noch irgendwie ein Zelt ausklappen demnächst.
Ja, genau.
Schauen wir mal. Was mich ein bisschen neugierig gemacht hat, ist, es ist ein gebläsegekühlter 125 Kubik Einzylinder.
Mhm.
Aber das Ding muss ja eigentlich luftgekühlt sein.
Ja, genau.
Also wie so eine Schwalbe oder sowas hat das Ding noch so ein Gebläse extra.
Genau, was dann einfach dann Luft drauf pustet, genau.
Mhm. Eigentlich auch ein Konzept, was man jetzt relativ selten sieht, oder?
Mhm. Aber jetzt müssen wir trotzdem mal darüber sprechen. Also, was kostet denn dieses Fischermobil?
Naja, das kostet 12.680 Yuan.
Natürlich. Warte, ich muss eben muss kurz
du
nachdenken.
Du konntest vorhin auch aus dem Stegreif hier KW in PS umrechnen, natürlich.
Ja, weil ich das schon ganz oft gemacht habe. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt China-Währung gegen Euro, das kommt selten bei mir vor, sage ich mal.
Okay.
Also hol uns mal ab, was ist denn das so in harter europäischer Währung?
Dann helfe ich dir aus, das sind ungefähr 1500 europäische Euronen.
Ja.
Ist doch eigentlich ganz vernünftig angepreist, das Ding. Ist jetzt keine Bajaj Pulsar für 950, aber ja, für so einen Utility-Scooter, richtig futuristic gemacht, 1500 Euro, würde ich sagen, ist fair in China. Wenn der gleiche Preis in Europa da stehen würde, dann würde ich es mir überlegen, den zu kaufen, aber wird ja wahrscheinlich nicht so sein.
Wird ja wahrscheinlich nicht so sein und also ich, das ist glaube ich so ein Fahrzeug, entweder feierst du das total.
Ja,
so, weißt
ich bin
du?
Schon wieder begeistert.
Du bist schon wieder begeistert, ich merke das wohl so oder man denkt so, wie es bei mir so gerade so ein bisschen mehr vorkommt, so, was soll das? Also wer hat... Danach gefragt.
Er hat danach gefragt.
Also,
ja.
Das ist echt so, das sieht, also in meinen Augen sieht es mehr so aus, weißt du, wenn der Spörmel kommt, stellst einfach rein und schreibst drauf zu verschenken.
Ist das fies, ey. Die haben total coole Marketingfotos auf der Website, so im Tron-Style mit so Neonlichtern und so. Richtig cool angemarketet, das Ding. Das Ding.
Oh, ja, ist trotzdem, also ich merke schon so bei dir voll verfangen und wahrscheinlich hast du schon heimlich irgendwie Importwege aus China oder am besten noch ab dem Landweg aus China bis nach Europa zurückfahren.
Boah,
ja,
so, geile Idee.
Zu den nächsten Ferien mal eben so. Ich bin mal länger weg, mach mal eben mein Trainee Sabbatical. Hä?
Ja,
gar nicht. Ja, mach ich trotzdem.
Genau.
Und fahr dann mal eben aus China auf dem Landweg Also es ist eine Honda, muss man sich dazu sagen.
Klar, da mache ich eine Geschichte draus, Jens. Hier, also ich fliege nach Chongqing und dann nehme ich das Ding mit nach Stuttgart.
Also die wird ewig halten, Honda, ne, weiß man selbst. Also ist halt einfach cooler Scheiß, den die bauen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht so.
Ich finde es auch wild, dass die wirklich nur für den chinesischen Markt exklusive Modelle bauen, die wir in Europa gar nicht so auf dem Schirm haben.
Was, glaube ich, einfach nur so zeigt, wie groß der chinesische Markt ist, dass sich sowas halt lohnt. Ne?
Aber würdest du jetzt hypothetisch sagen, das Ding hätte in Europa eine Marktchance für den richtigen Preis, Herr Möller-Töllner?
Herr Meffert, also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich lässt sich eigentlich immer alles gut verkaufen, wenn der Preis heiß ist und wenn man das hier natürlich jetzt marketingtechnisch auch gut platziert. Also irgendwelche futuristischen Filme damit reinschmeißen und so weiter, ist, glaube ich, jetzt nicht das, was beim Zielpublikum verfängt. Aber wenn man das wirklich so wie diese ganzen lustigen Four-Wheeler, die es auf dieser Welt gibt, weißt du, wo man auch nicht richtig weiß, ist noch kein Auto, aber auch kein Motorrad oder kein Quad mehr, weißt du, so in diesen ganzen Forst-, Landwirtschafts-, Outdoor-Bereich so platziert, so nach dem Motto, da ist ja Yamaha ja auch ganz aktiv und sowas. Wenn man das eher da so sieht, so als wirklich so, ja, kannst du ein Handwerkerwerkzeug zur Weidezaunreparatur mitnehmen irgendwie, steckt auch mal locker ein paar Schlaglöcher weg und taugt auch sonst ganz gut für alles, was in diesem Umfeld so anfällt, dann hätte das, glaube ich, so eine Chance. So, ich weiß nur nicht, ob wir so viele Landwirte draußen sein wollen, also so wie für dieses Fahrzeug, Jäger, Angler, Holzfäller, sonst wie haben. Weißt du, ich meine, da hängst du wahrscheinlich einen Stamm hinter zum Abziehen und dann krepiert die Karre.
Wird schon schwierig mit 7 kW, ja. Interessante Idee, aber ja, wahrscheinlich wäre das die einzige Marktlücke, in das das Ding irgendwie reinschlagen könnte. Also auf dem
Reinschlagen, auf Holzwirtschaft.
Reinschlagen. ja, auf dem Schulhof würde man jetzt wahrscheinlich nicht der Coolste mit dem Ding sein.
Ja, cooler wärst du jetzt mit dem Fahrzeug, was ich dir noch mitgebracht habe. Das sage ich dir auf jeden Fall. Und wir hatten das ja vorhin schon mal angeteasert, dass es ja auch so ein paar Modelle jetzt in diesem Segment gibt, die aussehen, als ob sie zu heiß gewaschen worden wären. Wer sich erinnert, letzte Podcast-Folge, wer es nicht gehört hat, über die EICMA, da haben wir über die S4 Honcho Street von Livewire, der E-Marke von Harley Davidson, gesprochen, die nach deinen Aussagen ja auch so aussah, als ob man irgendwie aus einem normalen Motorrad ein bisschen einen Zwerg gemacht hätte. So, also noch kleiner als der C02 von BMW, der in die gleiche Kategorie fallen würde. Und genau so sieht jetzt das Motorrad aus, nach diesem langen Einleitungsbogen, das ich euch jetzt vorstellen möchte. Und zwar geht es hier, ich fange gleich mit dem Namen an, um die Kawasaki. Kawasaki, Japan lässt grüßen. Z125.
Kenne ich.
Jeder denkt jetzt so, jetzt kenne ich doch, die ist doch nicht klein, die ist doch ganz normal. Haha. Aber ihr kennt nicht die Z125 Pro. Und jetzt kommt nämlich der kleine Fallstrick bei dem Namen. Wer jetzt denkt, dass die Pro irgendwie eine Z125 wäre, die mit besserer Ausstattung, geilerer Bremse, vielleicht irgendwie coolerem Antritt und geilerer Verarbeitung, Carbon oder ähnlichem oder Kriegsbemalung, whatever, also whatever das Wort Pro rechtfertigen würde. Wer glaubt, dass die damit anträte, der sieht sich auf den ersten Blick getäuscht. Und zwar nicht so ein bisschen so wie ein schlechtes Tinder-Date, sondern
massiv getäuscht.
Aber so richtig getäuscht. Ja, also so ganz, ganz bitter so. Wo du dann denkst, so sind wir verabredet? Nee, zum Glück nicht.
Ja, Pro heißt bei Kawasaki bei 60 Grad in die Waschmaschine 3 Stunden. Und dann
genau, und dann nur in den Trockner. Aber so richtig so, aber so richtig. Nee, es ist einfach, ja, wie soll ich das sagen? Es ist eine Z125 und da muss man sagen, ja, optisch stimmt das schon und wir haben coole Sachen dabei. Ein Armschwingel hinten mit direkt angelenktem Federbein. Wir haben eine Upside-Down-Gabe. Wir haben diesen typischen Set-Style von der Lampenmaske her, dieses kantige Sugomi-Design so ein bisschen halt. Ja. Also man erkennt das Ding schon als Kawasaki, würde es auch, glaube ich, sofort dem Z-Kosmos zuordnen, wenn man nach,
sagst du,
2 Promille drauf schaut.
Ja, ich weiß nicht, weil ich finde, ich sehe da auch ganz schön viel Chrom drin, wenn
genau.
ich ehrlich
und,
bin.
Genau, und dann, wenn man das da ein bisschen so nüchtern mal betrachtet, stellt man fest, das ist doch was ganz anderes. Also wir haben nämlich ein Motorrad, das aussieht wie ein Minibike, aber Minibike jetzt nicht so wie Minibike, sondern wirklich so wie kleine Reifen, also richtig klein, nichts mit 17 Zöller und so weiter, viel, viel kleiner. Und das ganze Motorrad wirkt einfach so, als ob oben jemand Last drauf, vorne, hinten, alles ein bisschen kompakt zusammengeschoben. Honda Grom erwähnen wir als Relevanz, was die in Deutschland ja auch gibt, ganz, ganz oft. Und so ein bisschen sowas im Kawasaki-Style. Und das Ganze dann Z125 betitelt, und zwar Z125 Pro. Und in die Mitte, weil es ja einfach auch so ein bisschen günstig sein muss, einen luftgekühlten 125er Einzylinder reingepackt, der sich zu sage und schreibe 9,7 PS in der Spitze aufschwingt und das Ganze mit einem Newtonmeter Berg von 9,6 würzt. Okay. Also sagen wir mal so, eher beschaulich. Topspeed, man munkelt sowas um 100 km/h. Wahrscheinlich braucht man für den Weg dahin aber ziemlich lange, was auch daran liegen könnte, dass das Ding nur ein Vierganggetriebe hat.
Oh,
da müssen natürlich die einzelnen Gänge entsprechend lang übersetzt sein, damit du dann irgendwann mal da hinkommst, wo du hinkommen willst. Also, wir wissen es nicht, wir sind sie nicht gefahren. Sie gibt es natürlich nicht in Deutschland, aber ich würde sagen, eher für Freunde des Genießens, denn des nach vorne Strebens.
Auf jeden Fall. Weißt du aus dem Stegreif, was eine Chrom an Spitzenleistung?
Nee, weiß ich nicht, aber das ist egal. Also, der Ampelsprint reicht wahrscheinlich noch so gerade, wenn du wirklich gut dabei bist. Bei allem anderen würde ich sagen, ist Demut und Zurückhaltung gar kein schlechter Ratgeber.
Wahrscheinlich.
Allerdings nur 102 Kilogramm Trockengewicht, also von daher nicht allzu schwer. Könnte man sich auch mal in den Kofferraum reinschmeißen, wenn man wollte. Und ist so ein bisschen so spaßig agil im Fokus. Allerdings, und das muss man jetzt mal sagen, ein Schnapper, trotz dessen, dass es einfach aussieht wie eine Z125, die mächtig zu heiß gewaschen wurde, ist sie nämlich nicht.
Mhm.
Also,
was lohnt's?
Die Z125 Pro wird nur über dem großen Teich, also in den USA, verkauft und kostet umgerechnet dort 2.900 Euro. Verglichen mit anderen 125ern ist es natürlich immer noch nicht teuer, gerade von dem Vergleich, dass es ja noch eine 125er eines japanischen Herstellers ist. Trotzdem, also, ich weiß nicht so, das ist so... Also es ist eigentlich eher so ein Ding, was sich irgendwie Rentner Papa hinten auf seinen Trailer drauf schnallt, wenn er mit dem Wohnmobil irgendwie in Urlaub ist und noch irgendwie ein kleines Fahrzeug für vor Ort braucht, um einkaufen zu fahren oder ähnliches.
Ja.
Das passt wahrscheinlich sogar in die Klappe rein, wo er sonst irgendwie seine Fahrräder und seine Campingstühle reinstellt.
Ich weiß ja nicht, wie die Führerscheinregelungen in den USA sind, aber vielleicht auch so ein bisschen so für den Kleinen so mein erstes Motorrad.
Ach so, meinst du, ja.
Ja. Weiß ja nicht, ab wie vielen Jahren man da welche Leistungsklasse in der Jugend fahren darf auf zwei Rädern. Aber ja, wahrscheinlich wird das so die Lücke sein von dem Ding. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr witzig aus. Würde ich in Deutschland auch gerne mal sehen, das Ding.
Ja, ich glaube aber in Deutschland oder Europa die Marktchancen, verdammtes Wort, sind jetzt nicht so ausgeprägt.
Hast ja recht. Größere Marktchancen.
Jetzt bin ich ja gespannt, jetzt, wenn du schon so einsteigst.
Größere Marktchancen hätte da die Lexmoto.
Lexmoto?
LXR SE 125.
Wie bitte?
Lexmoto LXR SE 125.
Okay. Wer ist Lexmoto?
Lexmoto ist...
Also wir hatten bisher ja Bajaj, wir hatten Honda, wir hatten Kawasaki.
Mhm.
Wer ist Lexmoto? Warum kennen wir die Firma nicht?
Ein Chinese. Und warum du den nicht kennst, ist, weil der nur im Vereinigten Königreich verkauft wird, diese Marke.
Okay.
Ja, es sieht so ein bisschen auf Aprilia RS gemacht aus, das Teil. Also Sportler mit Stummeln und, weißt du, ordentlicher Optik. 125 Kubik Einzylinder.
Wasser- oder Ölkühlung? Was sagen wir da?
Wir haben Wasserkühlung.
Wasserkühlung, also das perfekte Buffet quasi für ordentliche Leistung. Würde
ich sagen. Auf dem neuesten Stand. Das perfekte Buffet für hohe Leistung. Ja. Ja.
Ja, wie jetzt nicht? Also keine 15 PS oder
nee,
was?
Nee, nicht so richtig. Also für deinen Speedbrain 9,3 kW.
Ja, mal 1,36. 12, schieß mir, also 12,6
PS. 12,6 PS bei 9000 Umdrehungen und 11 Newtonmeter bei 6750 Umdrehungen.
Warum hat man dann Luftwasser? Das ist ja schon wieder mit diesem, also da hat man einen wassergekühlten Motor, der eigentlich richtig Hitze abkönnte. Und dann haut man dem 12,6 PS ein. Also Heidewitzka, du.
Ja, du, vielleicht ist man bei Lexmoto mehr auf Langlebigkeit oder sowas ausgelegt. Who knows? Es wird noch besser oder schlechter, wie man das halt auslegen will. Krieg gleich die nächste drauf von Jens. Wenn wir übers Gewicht von dem guten Kollegen sprechen. Rate mal. Was wiegt so eine R125? Komm, Sag es uns.
Also wir beschweren uns ja immer schon über die KTMs, so möchte ich mal einsteigen. Mhm. Bei den 125ern, bei die ja Rahmen und fahrwerkstechnisch ganz eng mit den 390ern verwandt sind und deswegen einfach stabiler ausgelegt sind, als es die 125er-Klasse erfordern würde. Und da sind wir eigentlich immer so in dem Bereich, sag ich mal, 150, 160 Kilo unterwegs, wenn es um Bikes aus Mattighofen geht.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt natürlich sagen, okay, Lexmodo kenne ich nicht. Du sagst aber China-Ware, die in England verkauft wird und einen englischen Namen kriegt.
Ja.
Also großbritannischen Namen natürlich, um es richtig zu sagen. United Kingdom. Also ich würde sagen, 150 müssen dann mindestens auf dem Zettel stehen.
Ja, da liegst du nicht ganz falsch. Da liegst du nicht ganz falsch. Du hast gerade ein bisschen meine Frankengene aktiviert, die Lexmodo. Die Lexmodo, die wiegt nämlich 167 Kilo fahrbereit.
167?
167, also ein absolutes Schwergewicht, würde ich mal sagen.
Mit wenig Leistung, kombiniert
mit dieser Leistung ist es natürlich optimal, ja. Also die Leute im Vereinigten Königreich, die reiben sich da wahrscheinlich die Hände drum. Man muss sagen, hat aber einen relativ stabilen Preis im Vereinigten Königreich, nämlich 2.919,99 Pfund.
Ja, super.
Umgerechnet 3.312 Euro. So wird sie im Vereinigten Königreich verkauft. Muss man sagen, ist ein okayer Preis. Für das, was man bekommt, muss jeder für sich selbst wissen, würde ich sagen. Man kriegt auf jeden Fall einen ziemlich schnittigen Aprilia RS125-Verschnitt, der in keinem Punkt an die Originalmaschine rankommt. Aber immerhin sieht es so aus.
Ja, hervorragend.
Man hat, was man hat. Ja, Lexmodo, vielleicht hören wir in Zukunft mal was in Deutschland davon. Who knows? War mir jetzt persönlich auch neu, bevor ich hier reingestiegen bin.
Okay. Ja. Also wir machen alles wie das Original, nur schwerer und
viel schwerer und viel leistungsschwächer.
Und billiger.
Aber günstiger.
Ja.
Genau.
Also billiger, würde ich sagen. Günstiger auch, ja, aber wahrscheinlich auch billiger.
Wahrscheinlich dann auch billiger, ja.
Ja. Naja, gut. Also wer gucken möchte, sich vielleicht demnächst eine Lexmodo LXR SE 125 hier aus Good Old Britannien rüberholen möchte, ist kein EU-Land mehr, könnte ein bisschen schwieriger sein, aber viel Spaß dabei.
Stimmt, hast ja recht.
Ja, genau, das ist ja das Nächste, was es so schwer macht. Ne? Also es ist ja kein EU-Land, also von daher kannst du nicht mal sagen, hey, irgendwo zulassen und rüberfahren. Nee, du, da Zoll und so ist da schon eine Nummer.
Ich dachte, so nach London fliegen und dann zurück über den Ärmelkanal, weißt du?
Natürlich.
Ich hol die einfach alle ab.
Nee. Also pass auf, ich habe jetzt was wieder vom weltgrößten Hersteller für Zweiräder, für Motorräder.
Honda.
Honda, richtig. Und zwar Motorrad, was zu den meistgebauten auf der ganzen Welt gehört, die 125er Cup. Wir haben da schon diverse Mal drüber gesprochen. Also das ist das Ding, was einfach in unendlicher Reihenfolge bei Honda in irgendeinem Aussehen vom Band rollt und große Teile der nachkommenden Industrienationen oder nachkommenden Industriestaaten, die noch nicht so viel Mobilität haben, jetzt quasi ausrüstet und mobil macht. Aber, und das ist das ganz Spannende bei Honda, ab und zu lassen sich auch so von solchen, sag ich mal, Alltags-aller-Weltfahrzeugen, also die für die pure Mobilität eigentlich ausgelegt sind, gerade im Urban oder Nahurban, lassen die so krude Serienableger, will ich mal sagen, raus. Und zwar geht es hier um die Honda CT Hunter 125 Cup. Hunter, ich hunt dich gleich mal, du.
Wie der Jäger.
Ja, du. Und weil natürlich ein Jäger, also ein Forstmitarbeiter, möchten wir in diesem Fall mal viel mehr sagen.
Forstarbeitender.
Genau, in diesem Fall wahrscheinlich auch ab und zu mal ein bisschen im unwegsamen Gelände unterwegs ist. Also in diesem Bereich sind auch diese ganzen Lada 4x4s im Autobereich immer noch sehr gesetzt.
Stimmt.
Ja. Hat Honda gedacht, okay, jetzt gehen wir hin und machen 125er Cup auch so ein bisschen offroadiger. Das heißt, auf die eh schon großen Felgen kommen etwas größer profilierte Reifen drauf. Den Auspuff legen wir nach oben, packen hinten einen großen Gepäckträger dran. Ich glaube, es gibt sogar einen Gewehrhalter für das Ding.
Oh, okay.
Oh, ist ja Hunter, ne? Der muss ja. Pfeil und Bogen wusste ich jetzt nicht, aber.
Sofort die Flinte griffbereit haben.
Wie gesagt, es ist nicht für den deutschen Markt gebaut. Müssen wir einfach mal festhalten, ne? So. Cup-typisch haben wir hier den ganz normalen 124,9 Kubik großen Einzylinder-Viertakt-Modo.
Mhm.
Der leistet nichts.
Nichts.
Also der fährt eher auf Ankommen, denn auf schnell sein, weil 8,7 PS gibt es maximal in der Spitze.
Ui.
Das sorgt dafür, dass das Tempo stetig, aber eben nicht schnell ist.
Aber dafür wiegt er ja bestimmt gar nichts, oder?
Ja, jetzt muss ja mal gucken, 11 Newtonmeter gibt es noch in der Spitze, also das ist schon so für so ein Motörchen ganz okay, wenn jetzt natürlich auch weit davon entfernt, ein Bestwert zu sein. Und du sprachst das Gewicht schon an. Ja, das ist ja bei 425ern so eine Achillesferse. Ich habe natürlich auch solche Sachen wie, ne, den Gepäckträger hinten drauf und so. Also, und,
naja, komm.
Also 120
so einer,
Kilo.
Was? An so einer Cup ist doch nichts dran.
Ja, trotzdem 120 Kilo, aber 120 Kilo fulminantes Forstfahrzeug. Da finde ich, das geht doch schon wieder. Also,
fulminantes Forstfahrzeug, you heard it here first. Ja, okay, you heard it here first.
Ja. Genau, you heard it here first. Never again, I think. Forget it sofort wieder, den Forst. So, nein. Also, 120 Kilo fahrfertig werden da mal in den Raum geschmissen. Wir glauben das einfach mal, weil wir können hier keine auf die Waage stellen, weil die hier wird einfach bei uns nicht.
Mhm.
5,3 Liter passen in den Tank, was, glaube ich, okay ist.
Ja.
Als natürlich ganz normales Weltbevölkerungsausrüstungsfahrzeug hat so eine Cup bescheidene 4 Gänge, weil das reicht ja einfach, um da hoch und runter zu steppen. Ich meine sogar noch mit Schaltwippe, also von daher ganz easy. Kickstarter und E-Starter sind auch mit an Bord, sodass die Karre, selbst wenn die Batterie mal leer sein sollte,
schau
wieder
mal
in Bewegung setzen kannst, wenn praktisch du hinten drauf dein 200 Kilo Hirsch liegen hast oder so. Oder vielleicht auch weniger. So, und ja, also es schimpft sich so ein bisschen als Abenteuermobil, so ein Offroad-Abenteuermobil.
Mhm.
Da muss man natürlich wirklich gucken, wie offroadig die Pisten sind. Also es gibt hier jetzt keinen 200 Millimeter Federweg, ne? Sondern wenn es durchschlägt, schlägt es direkt durch. Und das ist natürlich auch sofort ins Kreuz.
Ja.
Der Sitz ist zwar breit und groß und gutmütig oder großzügig gepolstert, ja, aber das war es dann auch schon. Also, ja.
Ich würde zu gern so einen urschwäbischen Jäger von der Alp auf so einem Ding sehen. Am besten noch mit so einem Wildschwein hinten drauf oder so.
Ja, hervorragend.
Ein Bild für die Götter.
Das wäre ein Bild für die Götter, ja. Also, genau. Ich weiß nicht, ob es dafür gedacht ist, so richtig oder so, aber das Potenzial besäße es auf jeden Fall. Die Honda CT Hunter 125 wird von Honda in Thailand montiert und gebaut,
mhm,
und kostet in Japan, machen wir wieder schönes
Kopfrechnen
und du kannst mal eine Zahl raushauen. Der Yen ist ungefähr der Faktor 1 zu 2000, glaube ich, im Verhältnis zum Euro.
Nichts leichter als das, ja.
Also sagst du mir jetzt mal einen Yen-Betrag, was es ungefähr sein könnte?
Oh Gott. 2000 mal 2000.
Nee, steht gar nicht. 2000 stimmt gar nicht. Das ist ja schon Millionen. 200. 1 zu 200 ist das Verhältnis.
2000 mal 200 sind dann...
Kommt eine 4 auf jeden Fall nach vorne.
400.000 Yen?
Nicht schlecht. Man merkt schon gleich, dass bei Moritz auch die Mathematik ganz vorne im Lastenheft stand, als er sein Abi gemacht hat.
Auf jeden Fall, ja.
Also,
bestes Fach gewesen.
Ja. Abi for life, yeah. Und Mathe sowieso. Nee, gar nicht so schlecht, das mit den 400.000 Yen.
Mhm.
Allerdings, es ist eine Honda. Es ist ja keine Bajaj oder keine Lex Moto.
Stimmt, ist ein bisschen mehr Prestige dabei, ne?
Es nennt Gewehrhalter, sage ich hier nur, ne?
Also, Gewehrhalter, stimmt, ja. Ja, dann hau doch mal raus.
Also in Japan wären es 473.000 Yen,
mhm,
laut offiziellen Umrechnungskurs zur Erstellung dieses Infobriefchens, was wir hier haben zu jedem Bike, sind das circa 2.800 Euro.
Okay. Kann man sich überlegen, oder?
Kann man sich überlegen. Ist halt Honda, ne? Gibt es halt nicht als Schnapper, nicht mal in Japan oder ähnlichen Ländern,
mhm,
wie es gebaut wurde. Ich finde ja die Form ganz cool, so, also es hat schon was.
Kennt man aber, ne, von der normalen Cup.
Kennt man so ein bisschen in der Richtung, natürlich, also sie haben das Bike jetzt nicht neu erfunden halt.
Ja.
Ich würde trotzdem sagen, einschätzungsmäßig so, dass der Jäger hierzulande besonders, weil er Wind- und Wetterschutz haben möchte, jetzt seltener auf 2 Rädern unterwegs ist.
Ja, schade.
Also von daher sehe ich hier jetzt auch wie Honda keinen richtigen Markt. Aber ja, trotzdem eine coole Karre. Und ich meine, du kannst ja dann den Gewehrholster einfach als Golfhalter, Golfschlägerhalter nehmen oder
ja.
Minigolfhalter, Schläger, Schlägerhalter oder was gibt's noch? Angelhalter, wir hatten ja vorhin schon mal die andere Honda, die es nur in China gab und
ja.
sich an die Fishing for Lifetime-Klientel richtete, wäre natürlich hier auch möglich, weil hinten drauf kann man dann schön den Angelkasten packen, den man so hat.
Alles.
Und mit Blinker und Pose und vorne steckt man dann halt dann die Rute rein. Ja, wäre durchaus möglich, aber auch da muss man natürlich fairerweise sagen, sehr interessant. Aber Marktchancen.
Ja, guck mal, mit Flintenhalter fürs Tennistraining, fürs Hockeytraining, ganzen Schläger da reinpacken. Bei mir ist er schon irgendwie wieder sympathisch. Vielleicht irgendwas fürs nächste Mofa-Rennen auf der Geländepiste oder sowas. Da sehe ich das Ding auf jeden Fall ganz vorne.
Du
Ja.
kannst auch ein Doppel dann Freizeit nehmen quasi. Doppelt Auszeit und sagst, einmal fahre ich jetzt halt mit dem anderen Geschoss. Ich habe schon vergessen, wie es hieß.
Mit der Square X.
Mit der Square X irgendwie quer von China rüber nach sonst wo hin. Oder du
Ja.
fährst erst mit der Square X von China nach Thailand, tauschst dann die Bikes durch und fährst dann mit der Hunter nach Deutschland durch.
Boah,
Also was haben wir denn da an Geschichten?
geniale Ideen.
Geschichten.
Aber eigentlich schlagen ja beide in die gleiche Kerbe. Hast schon recht, ja.
Ja.
Utility, leicht offroadig.
Ja, jetzt sind wir aber beim nächsten Ding. Also ich bin jetzt mit der CT Hunter 125 Cup von Honda durch.
Ja.
Ich finde, da gibt es nichts mehr Berichtenswertes. Schaut es euch
Ja.
einfach an, falls ihr da draußen auch so im Bereich jetzt mal grob umrissen Forst unterwegs seid. Aber wir kommen jetzt noch zu deinem dritten, hier nicht erhältlich, kurios 125er Modell. Ich bin mit meinen drei durch.
Ja.
Moritz, Finale, Abschluss. Was hast du uns mitgebracht? Jetzt erzähl doch mal.
Genau, mein drittes und letztes. Drei ist ein gutes Stichwort,
Ja.
denn es ist kein Zweirad, Jens. Es ist ein Dreirad.
Dreirad.
Ein
Du
Dreirad.
musst ja frech fragen, eins vorn, zwei hinten oder andersrum?
Nein, andersrum. Natürlich zwei vorne, eins
Okay.
hinten. Dass man natürlich das Ding wie ein herkömmliches Motorrad in Schräglage bewegen kann. Vielleicht sagt euch Yamaha Sneaken oder so ein Piaggio MP3 was. Das sind auch ganz gängige so Dreiradmodelle eben mit so einer, ja, wie nennt man es vorne? Dass das halt
Schwenkautomatik so. Ja.
Schwenkautomatik fährt sich auf jeden Fall ganz witzig. Bin ich selbst schon mal gefahren. Ist ganz lustig, weil du ja irgendwann an so einem Limit bist, wo du nicht mehr schräger kannst und dann musst du eben damit arbeiten. Also du hast wie in so einem Auto dann so ein Untersteuern quasi. Du bist voll in der Schräglage, würdest eigentlich gerne noch ein bisschen weiter runter, aber das Ding fährt dann halt ja, ein bisschen geradeaus, als man das gerne hätte.
Ja, wie heißt denn das Ding jetzt?
Ja, Tri-City 125 von Yamaha.
Okay.
Genau, oder Tri-City, Tri-City. Stadtfahrzeug, Roller, Maxi-Scooter-Optik, eben zwei Räder vorne, wie so ein Piaggio MP3. Ist total praktisch. Ja, fährt sich super stabil. Wir haben einen 124,8 Kubik starken, wassergekühlten Einzylinder-Viertaktmotor an Bord.
Also recht modern.
Ja, PS-Zahl ist jetzt nicht so auf dem Stand der Yamaha 125er, würde ich sagen. Wir haben hier moderate 12,2 PS dabei und 11,2 Newtonmeter. Ja, ist halt ein Stadtfahrzeug. Was willst du machen, ne? Also für einen Ampelstart reicht's, würde
Ja,
ich
aber
sagen.
trotzdem, ich denke gerade so, also wir haben ja die ganze Zeit über Motorräder gesprochen so und da haben wir uns ja auch schon darüber beschwert, dass jetzt sozusagen das Verhältnis von Gewicht Fahrzeug zu Leistung nicht immer so war, dass man jetzt sofort den Daumen nach oben recken würde oder laut schreien würde, wow! Und jetzt gucke ich, denke ich mal, in so ein Tri-City oder Tri-City, du sagst gerade so ein City-Großroller. Mit zwei Rädern vorne, Roller haben natürlich auch noch immer viel Verkleidung dabei,
Ja.
was sich ja, da muss man jetzt kein Experte für sein, durchaus negativ aufs Gewicht auswirkt. Das heißt, ich vermute jetzt mal, dass dieser Räuber der Städte jetzt auch nicht so als irgendwie Magerkost für Motorradliebhaber durchgeht, sondern dass da ordentlich was auf dem Rippen liegt, oder?
Ja, es wird auf jeden Fall kein Leichtgewicht sein. Alles andere als das. Ich habe ja schon die ziemlich schwere Lexmoto vorgestellt, vorhin mit 167 Kilo fahrfertig. Ich traue es mich fast nicht auszusprechen, aber die Yamaha Tri-City packt da sogar noch 2 Kilöchen obendrauf.
Natürlich.
Also wir haben stabile 169 Kilo fahrfertig. Ja, wird wahrscheinlich dem geschuldet sein, dass wir ein Rad mehr haben für Verkleidung, ne, hast du schon gesagt.
Ja.
Dafür fährt sich das Ganze halt ziemlich stabil. Ihr könnt auch nicht übers Vorderrad wegrutschen, wie bei einem Motorrad, muss man auch dazu sagen. Also Sicherheitsfaktor ist auf jeden Fall gegeben, zum Beispiel auch im Nassen oder sowas. Könnt ihr mit dem Ding ganz bedenkenlos fahren, wo ihr eben mit dem Motorrad schräglagentechnisch aufpassen müsst. Das ist der große Vorteil von den drei Rädern.
Habt ihr theoretisch doppelt so viel Grip vorne.
Exakt. Genau, wir haben 7,2 Liter Tank, auch stattlich, also kommt man in der Stadt auf jeden Fall weit mit. Und natürlich eine stufenlose Automatik mit am Start. Das Witzige ist, das Ding gibt es gar nicht so weit weg von uns auf dem Markt, nämlich in Österreich.
Moment, also es reicht die Überquerung einer Landesgrenze,
exakt,
einer europäischen Landesgrenze.
Du könntest heute losfahren und morgen wärst du da mit dem Tri-City.
Ja, Heidewitzka. Und wenn ich mich ganz, ganz dunkel erinnere in meinem Motorrad-Kuriositäten-Gedächtnis der vergangenen Jahre, ich glaube, das Gefährt gab es auch schon mal in Deutschland sogar offiziell.
Ja.
Allerdings nicht in der aktuellen Bauform. Also wahrscheinlich hat der deutsche Importeur gesagt, Österreicher.
Der Österreicher, lass die mal die eigene Suppen kochen da drüben.
Dem haben sie dann praktisch noch das Dreirad zugetraut, wenn sie natürlich dem Deutschen sagen, ja, der stürzt eh nicht übers Vorderrad.
Ja, genau. Bei den Österreichern müssen wir ein bisschen nachhelfen. Ja, okay. Ja, interessant, das wusste ich jetzt tatsächlich noch gar nicht, da bin ich noch nicht lang genug im Geschäft für wahrscheinlich. Gut, wenn der Importeur schon mal gesagt hat, will ich nicht mehr in Deutschland, wird die Rückkehrchance wahrscheinlich auch dementsprechend schwindend gering sein, wenn das Ding jetzt nicht auf einmal durch unsere 125er-Champs-Folge hier komplett durch die Decke geht an Anfragen.
Ja, ich vermute jetzt auch mal, dass der jetzt sich in Österreich nicht so verkauft, dass der deutsche Importeur sagt, oh, das ist da quasi der Nummer 1 Renner.
Genau.
Den brauchen wir jetzt hier auch.
Mehr Teile heißt natürlich auch mehr Kosten, auch für den Endverbraucher. Der ist mit 4.790 Euro in Österreich erhältlich. Obwohl man dazu sagen muss, dass die Österreicher ja auch noch ein bisschen mehr Steuern auf Motorräder zahlen.
Genau, und ich finde dann so 4,97.
Dann
also
in dem Rahmen ist es wieder okay.
125er Roller mit dieser entsprechend aufwendigen Technik vorne und so. Also da muss man sagen, sehr interessantes Angebot.
Ja.
Also das ist ja so unter dem Bereich, so, in dem wir uns bewegt haben, so, ist das echt stabil. Also von daher, der könnte dann wahrscheinlich für 4,5 in Deutschland stehen oder so.
Genau, und ich meine mich zu erinnern, man braucht doch noch nicht mal einen Motorradführerschein für die Dinger, oder? Da reicht meines Wissens nach ein Autoführerschein.
Das hängt ja ein bisschen davon ab, wie weit die Vorderräder auseinander sind. Also wenn die nämlich breiter ausgestellt sind vorne, dann gilt es quasi nicht mehr als Einspurfahrzeug, sondern als Zweispurfahrzeug. Und dann würde dieser Autoführerschein genügen, weil ein Auto ist ja auch ein Zweispurfahrzeug. Also wir haben vier Räder, aber zwei bewegen sich immer in einer Spur hintereinander her.
Ja.
Und da haben wir jetzt dann so beim Auto zwei Spuren, also zwei Räder, wo sich zwei hintereinander her bewegen. Ich habe es nur so weit recherchiert, mal einen groben, weil ich ja diese Liste mal kurz vorher gesehen hatte oder so, dass zumindest jeder 125er das Ding fahren darf, also jeder A1-Inhaber.
Mhm.
So, weil egal, ob das jetzt, also mit der Auslegung, wie es da ist, dürften sie ihn auf jeden Fall fahren. Diese Sache dann mit Auto und Motorrad, da würde ich mich jetzt an dieser Stelle nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber das Gute ist ja, war ja dein Fahrzeug.
Ja, war ja mein Fahrzeug.
Ich also, shame on you, mein
Meine Bester. Hausaufgaben nicht gemacht.
Genau.
Einen Nackenklatscher auf mich drauf.
Also, wer es besser weiß und sich da genau auskennt und sagen kann, ob man auch als Jugendlicher, man darf den Führerschein ja mittlerweile in Autoführerschein auch begleitet, etwas eher machen, ob man dann diesen Tri-City 125 fahren dürfte oder nicht, oder ob es doch den 125er Schein bräuchte, weil der 125er Fahrer darf ja nicht auch nicht automatisch Auto fahren.
Ja.
Das ist ein bisschen tricky. Wie gesagt, man muss die Spur vorne entsprechend breit haben, dann reicht der Autoführerschein.
Mhm.
Aber da warten Moritz und ich jetzt auch nur mit äußerst spärlich gesundem Halbwissen auf. Also wer es besser weiß, mötö@motorradonline.de, schreibt einfach mal dahin und dann klären wir bei der nächsten Folge auf, wie es dann richtig wäre und ob wir hier völligen Bullshit gelabert haben.
Yes, bitte aufklären. Ich wage es zu glauben, ich war auf Piaggio MP3-Präsentation, dass man das da als Mega-Verkaufsargument hatte, aber prove me wrong, if I am. Und damit hätten wir es dann auch schon für die Folge, Jens, oder?
Damit sind wir durch. Ja, stimmt, du hast 3, ich habe 3. Man hat deutlich gesehen, würde ich sagen, dass es außerhalb unserer schönen Landesgrenzen vieles gibt, was unser Markt nicht für uns bereithält.
Ja.
Und vieles durchaus den einen oder anderen Blick wert ist. Auch wenn man sehen konnte, finde ich, dass manches so ein bisschen darüber gesteuert war, wie jetzt zum Beispiel die Lexmoto so, okay, kannst du kopieren, kannst aber auch nur beim Preis verkaufen, so, weil einfach nicht so der ganz heiße Scheiß. Also ja, interessant. Ich glaube, da draußen gibt es noch viel, viel mehr 125er und wir, würde ich sagen, stürzen uns gleich mal in unsere Archive und auf die Webseiten dieser Welt und gucken mal, ob wir da in Zukunft noch mehr Kuriositäten zutage fördern.
Auf jeden Fall, ja. Der Square X, der lacht mich so ein bisschen an, weil er in meine Ulkigkeitskerbe schlägt.
Hervorragend, ich weiß schon, was wir bei den nächsten 125er Champs-Event brauchen, ein Square X von Honda. Hervorragend.
Wir brauchen den Square X, ja, unbedingt.
Ich bin begeistert, du. Ansonsten, liebe Leute, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Moritz, vielen Dank fürs Mitmachen. Es war mal wieder ein Fest.
Das Fest ein war ganz meinerseits.
Fest. Hat richtig Spaß gemacht. Bleibt uns gewogen und hört natürlich bei der nächsten Folge wieder rein, wenn der 125er James Podcast am Start ist. Bis dahin einen unfallfreien Saisonstart, eine unfallfreie Saison 2026 und oben bleiben.
Macht's gut.